Herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorfälle in der Informationssicherheit, Pleiten, Pech und Pannen, den wir am 6.9.2023 um 9.30 Uhr aufnehmen. Ich bin Alice Laudin und bei mir ist Andreas Lange, unser Berater für Informationssicherheit. Hallo.
Auch von mir ein fröhliches Hallo an unsere Hörer. Ja, Pannen ist ja ein netter Untertitel, aber den Begriff findet man tatsächlich in den Medien, in Berichterstattungen, in Artikeln des Öfteren. Oft ist da auch wirklich ein bisschen Pech dabei, ne, wenn man Schwachstellen erkannt hat, die eigentlich nächste Woche behoben werden sollten, aber diese Woche schon ausgenutzt werden. Ja, dann ist halt ein Vorfall da. Aber darüber wollen wir heute sprechen.
Richtig. Pannen, Schwachstellen, Vorfall, das sind ja schon einige Begriffe, die du kurz angerissen hast. Wollen wir da vielleicht einmal mit der Definition beginnen, weil eine Schwachstelle ja noch nicht gleich ein Vorfall ist und ein Event nicht gleich ein Incident.
Ja, das macht Sinn. Lass uns damit starten. Gute Idee. Vorweg, diese Definition oder Erklärung, die wir versuchen, sind nicht irgendwie in Stein gemeißelt, aber diese drei Vokabeln bedeuten tatsächlich drei verschiedene Dinge und das wird gelegentlich doch vermischt und das ist nicht gut, weil wirklich auch eine unterschiedliche Bedeutung dahinter steckt. Das erste Wort, das wir da hatten, war eigentlich Schwachstelle, eine ausnutzbare Lücke, heißt aber noch nicht, dass es irgendwie zwangsläufig zu irgendeinem Vorfall kommen muss. Die Lücke ist da, aber es heißt noch nicht, dass diese ausgenutzt wird. Beispiel wäre da vielleicht ein fehlendes Update für ein System oder, was man oftmals vergisst, man redet bei Informationssicherheit ja nicht nur von IT-Technik, sondern auch von den analogen Dingen. Also könnte als Schwachstelle vielleicht ein nicht abgeschlossenes, offen stehendes Fenster im Büro sein. Und der zweite Ausdruck, den man hat, Event, Sicherheitsereignis. Wie der Name schon sagt, da passiert irgendetwas. Ich bekomme das eigentlich auch mit. Es ist aber eigentlich kein großer Schaden entstanden. Ich merke das sozusagen, bevor der Schaden eintritt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen sind auch die eigentlichen Unternehmenswerte an der Stelle nicht betroffen. Und als Beispiel wäre vielleicht für die Netzwerke mal einen Portscan von außen, wo geguckt wird, ob in einem Netzwerk auf einer Webseite IP-Ports, Zugriffsmöglichkeiten auf meinen Server offen sind. Diesen Portscan wird man gelegentlich sehen, dass der durchgeführt wird, um jemanden auszukundschaften. Das ist ein Ereignis, das passiert, aber wenn da nichts offen ist, wenn ich da also keine Schwachstellen habe, findet zwar dieses Ereignis statt, resultiert aber noch nicht in einem Vorfall. So, und der dritte Teil, den man da eigentlich hat, wo man dann wirklich von einem Informationssicherheitsvorfall spricht, manchmal auch von dem englischen Wort Incident, wenn so eine Schwachstelle halt ausgenutzt wird. Also dieses Ereignis produziert im Nachgang einen Schaden für das Unternehmen, für den Angegriffenen, für das Opfer. Beispiel wäre hier ein erfolgreicher Hackerangriff oder wenn tatsächlich eine Beschädigung durch ein Feuer eintritt, um mal wieder auch die analoge Schiene mit zu bedienen. Und mein Eindruck ist, man sollte hier immer wirklich sauber trennen, dass man die Begriffe nicht so sehr durcheinander mischt. Sonst hat man jede Menge Informationssicherheitsvorfälle, obwohl das eigentlich nur Ereignisse sind, die eigentlich keinen Schaden hervorrufen und die auch nicht weiter schlimm sind, die sogar so auftreten müssen. Und diese englischen Begrifflichkeiten, auch Incident, werden auch an anderen Stellen eigentlich verwendet, mit teilweise doch etwas anderen Bedeutungen. Incident ist hier vielleicht ein gutes Beispiel, weil das hat man in der Vorstellung, in der Denke oftmals eher als eine Störung. Wenn ich ein Helpdesk habe, ein Service Desk, wo Computerprobleme aufgenommen wird, dann spricht man immer von einem Incident oder von einem Ticket als zu behandelnde Störung. Und das ist eben hier nicht gemeint.
Wenn du die Beispiele so erklärst, verstehe ich, was ein Vorfall ist und was einfach nur Rauschen ist. Aber wenn ich dann selbst mit einem Ereignis konfrontiert werde, wüsste ich jetzt nicht, ob das ein Vorfall ist oder nicht.
Ja, das sollst du ja eigentlich auch nicht. Also du als Endbenutzer, der Endbenutzer soll das eigentlich auch gar nicht selber entscheiden können. Was in den Normen, wir haben ja in einigen unseren letzten Podcasts über Normen gesprochen, unter anderem über die ISO 27001. Was da eigentlich gefordert ist, ist, dass die Mitarbeiter, und zwar alle Mitarbeiter, nicht nur der Informationssicherheitsbeauftragte und auch nicht nur die ITler, sondern alle Mitarbeiter, so sensibilisiert werden, dass man also mit offenen Augen durchs Unternehmen geht und solche Dinge, sowohl Vorfälle, wenn also tatsächlich schon etwas passiert ist, aber auch Ereignisse, Dinge, die noch keinen Schaden hervorrufen und genauso genommen sogar Schwachstellen gemeldet werden sollen. Das heißt eben nicht, dass ich als Mitarbeiter genaueste Kenntnis der Norm und alle Unterpunkte haben muss, aber das heißt, dass ich weiß, wer mein Informationssicherheitsbeauftragter ist, wo ich mich hinwenden kann, mit wem ich darüber sprechen kann, wem ich das erzählen kann, wenn mir was auffällt. Ja, und was insbesondere wichtig ist, ist das Wissen bei den Mitarbeitern, dass solche Dinge tatsächlich gemeldet werden sollen. Die Tatsache, jawohl, da ist jemand, der wartet eigentlich darauf, dass ich solche Dinge mitteile. Ja, und so eine Kultur des Mitdenkens und ja, des Mitdenkens und des Mitmachens, das ist eigentlich das, wo man hin möchte. Und als Beispiel könnte man denken, ein Mitarbeiter hat von einem Bekannten erfahren, dass es eine neue Schadsoftware, eine neue Schwachstelle in irgendeinem Produkt gibt und macht die Schlussfolgerung, jawohl, dieses Produkt haben wir bei uns im Unternehmen auch im Einsatz und wäre vielleicht eine gute Idee, mal darauf hinzuweisen, dass es dort eine Schwachstelle, eine Aktualisierung vielleicht gibt. Also Informationen an den Sicherheitsbeauftragten. Oder wenn in der analogen Welt ständig irgendwelche Türen offen stehen, Feuerschutztüren oder ähnliches, kann man sagen, die sollten wir vielleicht mal was machen, dass die eben nicht immer andauernd offen steht. Und einige Unternehmen haben das tatsächlich eigentlich ganz, ganz witzig gelöst. Da gibt es dann für jede Meldung eine kleine Tüte Gummibärchen, ne, als kleine Belohnung, als Anerkennung. Ne? Und es geht darum, dass das nichts ist, wofür man sich etwas ausdenken muss, sondern es geht darum, dass an die Mitarbeiter eine positive Rückmeldung geliefert wird. Ich erwarte, dass sie mitmachen und wenn sie mitmachen, gibt es da auch eine Anerkennung. Ja, das kann eine Tüte Gummibärchen sein, das kann auch eine nette persönliche E-Mail vielleicht sein, dass man also das Feedback gibt, jawohl, gut, dass du dich gemeldet hast, war genau richtig, so wollen wir das sehen, ne? Dass dieser eigene Beitrag, den die Mitarbeiter da leisten, dass der eben auch anerkannt wird, dass der honoriert wird.
Ja, ist eine schöne Variante. Bei einem kleinen Unternehmen geht das ja sicherlich ganz gut, dass ich den ISB damit direkt überfalle. Aber wie ist das in einem großen Unternehmen? Der wird ja dann quasi zugespammt.
Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich der Sinn der Sache. Und ja, das ist dann auch wirklich etwas schwieriger, das sinnvoll zu handhaben, aber durchaus lösbar und machbar. Und oftmals sieht man dann, dass Unternehmen tatsächlich auch Ticketsysteme einsetzen. Ne? Das, wenn du sagst, größtes Unternehmen, heißt das ja nicht nur, dass es für solche Meldewege einen höheren Aufwand gibt oder ein höheres Aufkommen gibt, sondern auch beispielsweise für solche Störungsmeldungen, dass an meinem Rechner irgendwas nicht funktioniert und ähnliches. Ne? Und von daher wird man da tatsächlich oft ein Ticketsystem einsetzen. Vorteil von so einem Ticketsystem ist eigentlich, dass man da auch viele solche Ereignisse, Meldungen, größere Dinge, kleinere Dinge sammelt und auch dokumentiert. Ne? Und dass man auch merkt, wenn Hinweise sich häufen auf eine Stelle. Ne? Dass eben nicht nur einer, sondern drei oder fünf oder zehn Mitarbeiter sagen, dass da eine Tür offen ist. Oder dass der Rechner nicht mehr startet oder ähnliches. Ne? Also man sieht das auch beim Ticketsystem. Wenn man das gut aufsetzt und sinnvoll nutzt, kann man daraus gut lernen. Was da manchmal so ein bisschen Aversion hervorruft, eigentlich ja, vielleicht sogar ein Stück weit berechtigt, dass solche Ticketsysteme manchmal als überdimensioniert zu schwierig zu bedienen wahrgenommen werden. Und das zeigt eigentlich im Umkehrschluss eigentlich die wichtigere Stelle, nämlich so ein Meldeweg muss für die Mitarbeiter nutzbar sein, muss auch im Störfall funktionieren. Ja, also redundant vielleicht ausgelegt, ne, dass es eben nicht nur über den Rechner gemeldet werden kann per E-Mail, sondern vielleicht auch per Telefonanruf, ja, wenn der Rechner nicht mehr läuft. Und insbesondere muss sowas für die Mitarbeiter einfach zu nutzen sein, dass man da also eine niedrige Einstiegshürde hat und dass das leicht und einfach zu bedienen ist.
Man kann also aber auch sagen, je mehr Meldungen zu einem Thema kommen, desto eher wird es wohl ein Vorfall sein.
Ja, kann man schon sagen, das kann ein Indikator sein. Muss es zwar nicht, aber ja, bei solchen Häufungen würde ich auf jeden Fall etwas genauer hinschauen. Andererseits muss das auch nicht zwingend ein Indikator sein. Beispiel, alle lesen über eine neue Schadsoftware. Es gibt viele Meldungen zu dem Thema durch die Mitarbeiter. Wir nutzen das gar nicht, trifft bei uns vielleicht gar nicht zu. Ja, dass also die Meldungen tatsächlich für den konkreten Fall gar kein Problem dargestellt haben oder auf etwas zielen, was gar kein Problem ist. Aber trotzdem, ja, na klar, solche Meldungen, auch wenn die vielleicht nicht zutreffend sind, wir möchten die trotzdem haben. Es ist nicht die Aufgabe des Mitarbeiters eigentlich darüber zu entscheiden, ob das nur wichtig ist oder nicht, sondern er soll eigentlich nur Bescheid sagen. Das ist der erste und wichtigste Teil eigentlich. Und wichtig ist dabei auch vielleicht noch ein anderer Gedanke, wo wir dabei sind beim Melden, der Gedanke, wer kann denn das eigentlich alles machen bei uns im Unternehmen? Welche Personengruppen? Und oftmals denkt man, ja, das sind ja nur meine eigenen Mitarbeiter, aber genau genommen können solche Meldungen, solche Informationen auch auflaufen, auch anderen Quellen, nämlich von externen Behörden, vielleicht von Kunden, von Partnern, ne, dass man also sozusagen aus der Ecke Kundenkommunikation oder Lieferantenkommunikation oder was hat, von Behörden, von BSI vielleicht. Und den Punkt, den ich immer ganz besonders spannend finde, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch fremde Mitarbeiter. Also Personen, die eigentlich nicht meine eigenen Mitarbeiter sind. Wenn ich für Dienstleister, für Lieferanten vielleicht Zugänge in mein System eingerichtet habe, die auch in mein System arbeiten, dann möchte ich von denen genauso, dass die mir solche Meldungen mitteilen. Ja, und eine andere wichtige Quelle, wo solche Informationen eigentlich herkommen könnten, sind Protokolle, Monitoring, Überwachungsdinge, die im Unternehmen gemacht werden, ne? Wo also Ereignisse protokolliert werden, ne? Und als wir vorhin über Ereignisse gesprochen haben, vielleicht mal so als Beispiel, um die Unterscheidung mal ein bisschen zu schärfen, ist die Frage, ob ich mich jetzt als Nutzer angemeldet habe. Also die Tatsache, ich, Andreas Lange, habe mich um 8:30 Uhr heute Morgen angemeldet. Das ist erstmal ein Ereignis. Es fand statt und das ist ja auch in Ordnung, weil ich mich um 8:30 Uhr angemeldet habe. Aus diesem Ereignis könnte durchaus ein Vorfall werden, den man eben doch untersuchen müsste, wenn ich mich eben nicht morgens um 8:30 Uhr zum Bürostart anmelde, sondern nachts um 2:30 Uhr. An dieser Stelle wäre dann schon zu hinterfragen, ja, hat der Mitarbeiter denn nachts vielleicht tatsächlich irgendwas gemacht, weil es gerade notwendig war oder aus einer anderen Zeitzone heraus. Es kann also immer noch völlig in Ordnung sein und problemlos. Aber die Tatsache, dass das so eine ungewöhnliche Zeit ist, wäre auch schon mal ein Indikator, da etwas genauer hinzugucken. Und so sieht man eigentlich, wie aus einem Ereignis, das an sich harmlos ist und das auch manchmal, aber in den meisten Fällen wirklich nur ein Ereignis ist. Ne? Nutzer hat sich angemeldet unter besonderen Umständen, ungewöhnliche Uhrzeit, ungewöhnliche geografische Bereiche vielleicht, eben doch ein Vorfall werden kann, den man untersuchen muss und den man nicht so einfach abhaken kann.
Es klingt jetzt aber auch eher so, als ob über all diese Wege immer nur Schwachstellen und Ereignisse gemeldet werden. Was ein Vorfall ist, scheint ja nicht wirklich von außen erkennbar zu sein. Also das muss ja dann immer extra bewertet werden irgendwie.
Ja, das ist zum Teil auch die Aufgabe des ISBs, oder des Informationssicherheitsbeauftragten, genau diese Entscheidung zu machen, zu gucken, ist das etwas, was normal ist oder ist das etwas, was kritisch und untersuchenswert ist. In der ISO-Norm findet man an einigen Stellen auch erwähnt, dass es Monitoring-Systeme gibt, dass also überwacht werden soll, dass protokolliert werden soll. Und es gibt durchaus in letzter Zeit einige Systeme, die auch versuchen, solche unnormalen, nennen wir es mal, oder anormalen oder herausstechenden Ereignisse selbstständig herauszufiltern. Wenn das mal also sieht, ja, wohl, die Mitarbeiter dieses Unternehmens melden sich eigentlich irgendwie alle so zwischen 6 und 9 Uhr an. Und wenn das eben nicht zwischen 6 Uhr und 9 Uhr morgens ist, sondern nachts um 3, dann ist das etwas Ungewöhnliches, was hervorstößt. Ne? Und es gibt tatsächlich Systeme, die das automatisch oder selbstständig bewerten können oder solche herausragenden Ereignisse dem ISB eben vorlegen. Was da auch immer drin steckt, ist sozusagen dieses Vorlegen, habe ich es eben genannt. Also da ist auch immer eine menschliche Bewertung notwendig. Das ist eigentlich nicht so freihändig, dass man das machen sollte, sondern sich tatsächlich überlegen, woran kann ich denn eigentlich festmachen, ob das wirklich was Anormales ist. Und die ISO-Norm, insbesondere die neuere ISO-Norm, die 2022er-Version der 27001, gibt uns da tatsächlich so ein paar Aspekte, wo man da sich tatsächlich gut darauf vorbereiten kann. Ja, zum Beispiel im Control A 524, da geht es um Incident Management Planning und Preparation, ne? Also der Umgang und die Behandlung von Informationssicherheitsvorfällen. Ja, und wenn man sich überlegt, woran kann ich denn das festmachen? Naja, das wird vielleicht die Frage sein, was für potenzielle Schäden da eigentlich bei diesem Vorfall entstehen könnten oder schon entstanden sind. Das steckt also ein bisschen drin, die Klassifizierung eines Informationswertes, nämlich der betroffen ist, da mit zu berücksichtigen. Ne? Also wenn ich den Vorfall mir anschaue, wie kritisch ist eigentlich der Informationswert, das System, das dadurch betroffen ist?
Und was sollte dann ein Mitarbeiter, wenn er denn sowas meldet, alles an Informationen mitgeben, also damit so eine Bewertung überhaupt möglich ist?
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da ein genaues Vorgeben so pauschal sagen zu wollen. Ich habe immer den Eindruck, zu viele Vorgaben, also wenn wir das jetzt in diesem Podcast zu viele oder zu, ja, dass zu viele Vorgaben machen würden, dass man das viel zu sehr einengt und das nicht hilfreich ist. Was wichtig ist, ist, dass überhaupt erstmal gemeldet wird, was passiert ist, also sozusagen eine kurze Situationsbeschreibung, welche Informationswerte, welche Systeme betroffen sind. Vielleicht nochmal der Hinweis, ob es personenbezogene Daten betroffen sind, wenn man das überhaupt schon so sagen kann. Wer derjenige ist, der meldet, vielleicht auch eine Kontaktadresse, eine Kontaktmöglichkeit für Rückfragen und Ähnliches zu haben. Und auch hier sieht man nochmal einen Vorteil von Ticketsystemen. Da kann man solche Formulare natürlich vorbereiten und zur Verfügung stellen. Und Formular meint jetzt nicht da große Bürokratie, sondern tatsächlich zur Unterstützung, dass genau diese Dinge, die ich eben genannt hatte, eben auch abgefragt werden und nicht vergessen werden bei so einer Meldung.
So personenbezogene Daten klingt jetzt aber eher nach Datenschutz als nach Informationssicherheit.
Das ist richtig, aber das eine schließt das andere ja nicht wirklich aus. Ne, wenn Behördenserver betroffen ist, auf dem Daten über Kraftfahrzeughalter oder vielleicht vom Ausländermeldeamt oder vom Ordnungsamt betroffen sind. Ne? Also, oder wurden Personalakten geklaut oder. Ne? Also das kann durchaus sein, dass so ein Informationssicherheitsvorfall eben auch ein Datenschutzvorfall ist. Und auch das zeigt, warum wir in einem unserer letzten Podcasts, war es, glaube ich, das enge Zusammenspiel zwischen Informationssicherheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten mal thematisiert haben, da ja beim Datenschutz eben recht strenge Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden eingehalten werden müssen.
Gibt es diese Meldepflichten bei der Informationssicherheit dann auch, also auch mit Fristen und Ähnlichem?
Ein klares Ja und Nein. Im Allgemeinen eher Nein. Es gibt allerdings die sogenannten Kritisunternehmen, kritische Infrastruktur. Da gibt es eine Meldung für diese Unternehmen, eine Meldepflicht gegenüber dem BSI, wenn die kritischen Dienstleistungen betroffen sind. Ne? Und eventuell, wenn man da in solchen Unternehmensvereinigung unterwegs ist, wie beispielsweise der Allianz für Cybersicherheit, Teletrust oder ähnlichen, dass man auch da in seine, na, sagen wir es mal, Community, in die zu den anderen Unternehmen da solche Dinge mitteilt. Aber das ist natürlich keine Pflicht. Für Kritisunternehmen gegenüber dem BSI ist es eine Pflicht zu melden, wenn die kritische Dienstleistung betroffen wurde.
Diese kritische Dienstleistung ist ja dann auch irgendwie immer die Frage, wann wird diese wirklich als betroffen angesehen und wann nicht? Also wann ist es wirklich so ein außergewöhnlicher Vorfall und wann ist es einfach nur so, ja, es hat da mal angekratzt, aber es ist jetzt nicht wirklich was passiert. Woran kann man das festmachen?
Ja, vor allen Dingen an der Schadenshöhe, an der Menge der betroffenen Informationen, die betroffenen Systeme, also ob die wirklich für diese kritische Dienstleistung eben notwendig sind, und die Kritikalität, also die Wichtigkeit, die Bedeutung für die Allgemeinheit im Allgemeinen. Und bei personenbezogenen Daten ist das relativ klar, wenn da eine Offenlegung zu befürchten ist oder auch erfolgt ist, dann habe ich hier eigentlich einen meldepflichtigen Datenschutzvorfall.
Okay, jetzt haben wir aber quasi den Hauptteil ausgelassen, oder? Wir sind von der Meldung, von Ereignissen direkt zur Meldung der Vorfälle gesprungen. Dazwischen passiert doch aber auch einiges, oder?
Ja, da hast du natürlich recht. Die Entscheidung ist natürlich erstmal so eine interne, handelt es sich überhaupt einen Vorfall? Ne? Also, und wenn ja, wer kann ihn eigentlich lösen? Kann ich das also intern mit meinen eigenen Mitteln lösen? Brauche ich da Unterstützung von außen? Muss ich nach außen hin kommunizieren? Ja, und was ich auf jeden Fall machen sollte, ich muss auf solche Dinge reagieren. Ne? Also ich muss mir überlegen, wie muss ich darauf reagieren? Wir hatten dazu ja auch so einen Podcast zu Business Continuity Management, wo solche Dinge auch mal angesprochen sind. Was beim Behandeln von so einem Vorfall eigentlich auch wichtig ist, und auch da ist es immer eine gute Idee, so ein bisschen Vorlagen, Templates, Ablaufpläne und ähnliches zu haben, auch vielleicht eine Checkliste, dass man also dokumentiert, was da eigentlich passiert ist, ne, wo eine Meldung reingekommen ist, an welchen Eckpunkten ich festgemacht habe, dass es ein Vorfall ist, wie ich darauf re reagiert habe, was ich gemacht habe, ob das funktioniert hat, wen ich noch dazu geholt hat. Also schlicht und einfach so ein bisschen den Ablauf da drum. Nach hinten raus ist es dann eigentlich die Frage, warum dieser Vorfall eigentlich überhaupt zustande gekommen ist. Dieser Gedanke aus solchen Dingen, wenn sie denn behoben sind, kann man auch gut lernen. Also die Frage ist dann immer, sind beispielsweise unsere Vorsorgemaßnahmen ausreichend gewesen? Müssten wir dieses Szenario, weil wir es jetzt zwar repariert haben, aber weil es immer noch wieder vorkommen kann, müssten wir das vielleicht in unser Risikomanagement aufnehmen? Können wir vielleicht an unseren Abläufen was verbessern? Man würde es auch im Nachgang nochmal in solchen Dingen wie Managementbewertungen und sowas vielleicht mit aufnehmen, wo man also sich diese Situation, den Vorfall nochmal etwas genauer anschaut und guckt, ob man eigentlich die Ursachen, wenn man sie denn gefunden hat, ob man diese Ursachen tatsächlich auch abgestellt hat im Unternehmen. Und solche Dinge sind in den Normen gefordert, ne? Also das ist der eigentliche Grund, warum solche Forderungen in den ISO-Normen auch vorkommen. Ne? Man möge sich solche Dinge angucken, man möge aus Vorfällen lernen, man möge solche Dinge an die Unternehmensleitung berichten.
Puh, das klingt aber nach ganz schön viel Arbeit für den ISB.
Ja, stimmt. Allerdings muss man auch immer sagen, sowas macht man als Informationssicherheitsbeauftragter ja eigentlich nicht alleine. Was man wahrscheinlich sehr viel macht, ist dokumentieren und koordinieren. Koordinieren meint natürlich, ich arbeite mit anderen Personen zusammen, mit meiner Unternehmens-IT, wenn es hauptsächlich eher ein technisches Problem ist, ne, mit der IT-Abteilung. Vielleicht mit Abteilungsleitern, wenn das in einer bestimmten Abteilung sich ereignet hat. Vielleicht mit externen Forensikern, also IT-Forensikern, die solche Systeme, solche Vorgänge untersuchen. Vielleicht mit Behörden, ne? Das ist immer ein bisschen variabel. Es kommt natürlich auf die Situation an, auf die Art und Weise oder auf die Art des Vorfalls. Und wichtig ist dabei eigentlich, dass man sich untereinander eng abstimmt und da wirklich eine sehr straffe, sehr zeitnahe Kommunikation mit den passenden Menschen startet und am Laufen hält.
Okay, also auch hier ist wieder das Miteinander entscheidend und nicht der toll ein anderer macht's Gedanke.
Ja, ganz genau, ja. Also in so einem ISMS ist man ja eigentlich immer gefordert, viele Personengruppen mit einzubinden. Und bei der Behandlung von Vorfällen merkt man, warum das eigentlich so wichtig ist, ne? Und beim ISMS merkt man das eigentlich an vielen Stellen, dass da jeder mal einen größeren, mal einen kleineren Teil mit dazu beitragen kann, dass das Ganze funktioniert und auch dann gut und hilfreich fürs Unternehmen wird.
Gut, dann können wir zusammenfassend sagen, dass jeder Mitarbeiter eines Unternehmens dabei helfen kann, Vorfälle so schnell und schadensarm wie möglich zu behandeln, indem er aufpasst und meldet. Im Gegenzug muss das Unternehmen, damit ein Verständnis der Mitarbeiter für das ISMS und die möglichen Gefahren entsteht, schulen und auch die Wege dafür ebnen, sodass eine Meldung einfach erfolgen kann. Der Rest des eigentlichen Vorfalls wird dann durch den ISB oder das Informationssicherheitsteam bearbeitet.
Und nicht vergessen, wie immer, alles gut dokumentieren und Lessons learned. Daraus
Richtig.
lernen.
Besser ist. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Tipps benötigen oder Fragen zur Behandlung von Informationssicherheitsvorfällen haben oder aber allgemein zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz, sind wir gern für Sie da und bieten auch entsprechende Seminare dazu an. Besuchen Sie uns gern auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, freuen wir uns sehr darüber und schreiben Sie uns einfach unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei Andreas für die ausführlichen Erläuterungen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!